Herzlich willkommen zur Podcast-Serie Agrarseins Wissen kompakt der HPLF-Raum bei Gumpenstein. Heute tauchen wir in die Mutterkuhhaltung ein. Diese ist eine extensive Form der Rindfleischerzeugung, welche sehr gut in das Grünland- und Alpengebiet passt. Dazu darf ich Johann Häusler von der HPLF-Raum bei Gumpenstein begrüßen, der aktuell ein interessantes Forschungsprojekt zur Kreuzung unterschiedlicher Rassen abgeschlossen hat. Bei der Mutterkuhhaltung bleiben die Kälber und Jungrinder je nach Ausrichtung für 8 bis 11 Monate bei der Kuh. Der überwiegende Teil der Jungrinder wird dann als Qualitätsjungrindfleisch vermarktet. Ein Teil der abgesetzten Jungrinder kommt aber auf Betriebe, die die Tiere auf höheres Mastendgewicht mästen. In der Mutterkuhhaltung wird in Österreich als Mutter oft die Rasse Fleckvieh und als Vater werden Fleischrassen verwendet. Die Kälber sind demnach Kreuzungstiere. Im Forschungsprojekt wurden alternative Kreuzungsvarianten auch auf der mütterlichen Seite untersucht. Lieber Hans, herzlich willkommen im Podcast.
Und ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir über das Forschungsprojekt reden können.
Freut mich auch und es freut mich also, dass wir über das Thema, das mich eigentlich schon sehr lange beschäftigt und der Versuch im Konkreten. Und es freut mich sehr, dass wir darüber sprechen können.
Ja, vielleicht zu Beginn. Wie bedeutend ist die Mutterkuhhaltung in Österreich?
Ja, eigentlich? Man muss eigentlich den Verlauf sehr anschauen. Die Mutterkuhhaltung ist eigentlich in Österreich erst etabliert worden in den 90er Jahren mit EU-Beitritt. Dort war hauptsächlich die Mutterkuhprämie dafür verantwortlich, dass da wirklich die Mutterkühe gepumpt haben. 2007 waren 271.000 Mutterkühe. Da kann man sagen, dass eigentlich jede dritte Kuh in Österreich eine Mutterkuh war. Seit 2015 dann die Prämie gefallen ist, ist es so, dass der Mutterkuhstand deutlich nach unten geht. Es gibt auch die virtuellen Mutterkühe, die berechneten Mutterkühe nicht mehr. Und wir haben jetzt konkret, also mit Stand Juli waren etwa 160.000 Mutterkühe. Das heißt also, es hat sich doch um fast 110.000 Kühe reduziert.
Okay, aber trotzdem ist es relativ vom Anteil her, wenn man sie zu den Gesamtkuhen zahlen, ist das immer noch doch ein beträchtlicher Anteil. Das ist
ein beträchtlicher Anteil. In Kärnten beispielsweise gibt es mehr Mutterkühe als Milchkühe. Kärnten ist das Mutterkuhland Nummer 1.
Und wenn man jetzt die Mutterkuhhaltung, die traditionelle, habe ich ja schon ein bisschen gesagt, ist halt so Fleckvieh mal Fleischrasse.
Genau.
Und was hast du dir im Projekt angeschaut?
Also wir haben uns, es gibt auch in den Mutterkuhherden Kreuzungstiere, immer wieder Kreuzungskühe als Mutterkühe drin. Es ist oft so, dass dann F1-Kreuzungen eben verwendet werden. Und ich wollte mir das genauer anschauen und wollte eben solche Kreuzungskühe auf die Eignung anschauen.
Jetzt, damit man das den Zuhörer ein bisschen erklärt, du hast von F1-Kreuzungsmutterkühe gesprochen. Mhm. Das heißt, die Mutter in dem System selbst ist schon ein Kreuzungstier. Ist nicht eine reine Rasse, ist nicht Fleckvieh, ist nicht Pinzgauer, ist nicht Braunvieh, ist nicht Schwarzbund, sondern ist ein Kreuzungstier aus...
Aus Fleckvieh mal Limousin, aus Fleckvieh mal Charolais, aus Fleckvieh mal Angus.
Okay, und darauf kommt dann noch einmal ein Vater, der ein Fleisch... Rasse meistens ist.
Das ist in der Regel, wenn wir, sagen wir, in oberösterreichischen, steirischen, die westlichen Bundesländer, ist es in der Regel der Limousin, weil der Limousin einfach eine sehr gute Ausschlachtung auch hat, relativ frühreif ist, wo natürlich gibt es innerhalb der Rasse größere Unterschiede und unterschiedliche Linien. Wenn wir in Süden weiter oben gehen, nach Kärnten, da ist eigentlich der Charolais der Hauptkreuzungspartner.
Als Vater, ja.
Als Vater. Genau. Mhm. Die haben auch andere Futterbasis, also da gibt es Maisilage-Rationen drin und der Charolais braucht einfach eine höhere Intensität als der Limousin.
Auch in der Ausmaß dann und da kaufen auch viele Italiener dann aus Kärnten die Einsteller.
Wobei die nicht nur Einsteller produzieren, also mal in die Grünlandgebiete in Kärnten eher die Einsteller und in die Gunstlagen, wenn wir da ans Klagenfurter Becken und so denken, dann... Die verkaufen sie als Jungrind auch. Die schaffen dort beim Jungrind auch mit der Charolais-Kreuzung die entsprechende Fettauflage.
Okay. Jetzt bleiben wir aber bei deinem Versuch.
Ja.
Und da hat ja Angus eine große Rolle gespielt als Kreuzungspartner für die F1 bei den Mutterkühen.
Wir haben am Kramerhof schon mit Kreuzungskühen Fleckvieh mit Limousin gearbeitet. Und da war ich an und für sich mit den Zunahmen nicht sehr zufrieden. Die waren doch deutlich hinter den anderen.
Warum?
Wahrscheinlich deswegen, weil die Milchleistung zu stark zurückgegangen ist
durch die Limokreuzung. Genau. Limousin ist natürlich eine Rasse, die in der Milchleistung relativ tief ist, genau. Und Fleckvieh ist gut, genau. Aber die F1 genau. Gibt dann schon noch. Und
genau.
Die Milch ist ja das Kraftfutter für das Kalb
sozusagen. Genau, und es gibt aber Angus-Kühe, die relativ gute Milchleistungen haben. Was noch für Angus gesprochen hat, ist, sie sind sehr effizient in der Futterverwertung.
Warum?
Ja, die machen aus einem Kilo Futter, können die einfach mehr machen. Das heißt, sie sind auch gewohnt, schlechtere Futterqualitäten umzusetzen. Mhm. Wir können zum Beispiel, das haben wir bei unseren Kühen auch gesehen, die haben die gleiche Qualität erhalten. Wir haben ja auch reine Angus-Kühe auch im Versuch gehabt. Mhm. Und du hast bei den reinen Angus-Kühen, hast du eigentlich gesehen, dass die mit der gleichen Ration, die anderen Gruppen erhalten haben, dass die verfettet sind. Mhm. Die sind fett geworden. Mhm. Das heißt, die hätten eine schlechtere Futterbasis
brauchen,
auch gebraucht.
Ja,
genau.
Okay. Ja. Und sie sind auch ein bisschen leichter, oder?
Sie sind, also reine Angus-Kühe sind nicht unbedingt leicht, habe ich bemerkt, aber okay. Die Kreuzungen, also vor allem Holstein-Angus-Kreuzungen, sind deutlich leichter geworden als wie eine Fleckvieh-Mutterkuh. Mhm.
Über das reden wir später.
Ja, über das reden wir später. Dann kommt dazu, dass die Angus-Kuh genetisch harnlos ist. Mhm. Das heißt, wir haben auch in den Kreuzungen, wir haben keine Tiere enthornt, und es ist trotzdem, die meisten waren hornlos oder mit Krüppelhörnern.
Obwohl wir praktisch dann im Jungrind,
bei den Kreuzungskirchen war nicht mehr 25% drin, genau. Aber trotzdem ist es so, dass die nicht voll behornt waren.
Okay.
Also. Und das ist natürlich, gerade wenn wir in der Bio-Rinderhaltung sind, dann ist die Enthornung spielt da ein Thema, und das war auch einer mit der Gründe. Und natürlich, Angus hat sehr gute Fleischqualität.
Ja. Ist frühreifer, marmoriert sehr genau. Gut.
Einen höheren intramuskulären Fettgehalt.
Genau. Okay. Und jetzt, was waren jetzt also die Kreuzungsvarianten, die du dir angeschaut hast?
Wir haben dann gesagt, okay, natürlich für Holstein-Angus, das war eigentlich das Ziel, weil wir ja auch in der Milchverhaltung bei den Holstein-Tieren, man könnte auch Franz-Wiss-Tiere als Milchvarianten einsetzen. Dort ist es so, dass wir eigentlich für männliche Tiere kaum einen Absatz und wandern zu wirklich sehr dürftigen Preisen hat. Mhm. Und da wäre zum Beispiel die Überlegung, dass man sagt, okay, ich setze verstärkt gesetzten Sperma für die eigene Nachzucht ein im Milchviehbetrieb, und den Rest mache ich mit einem Fleischstier. Und da war eben die Überlegung mit dem Angus. Mhm. Und wir haben dann in einem weiteren Projekt, wollen wir auch zeigen, dass die eigentlich als Ochsen und Kalbinnen sehr gut messbar sind, ohne großen Aufwand.
Also und Holstein mal Angus.
Mhm. Und natürlich braucht man als Vergleichsvariante dazu dann, ja, dann sagt man, okay, Fleckvieh ist in Österreich mit 80% Rassenanteil am stärksten vertreten, würde durchaus Sinn machen, wenn wir auch dort den Angus drauf tun. Als Vergleichsvariante. Mhm. Und natürlich haben wir dann auch jeden Kreuzungspartner separat angehalten. Also das heißt, jeder Kreuzungspartner ist auch als Mutterkuh gehalten worden.
Reine Angus,
reines Fleckvieh, reine Holsteine, wobei sie in dem Fall in Neuseeland Holstein waren.
Okay. Wenn wir jetzt, können wir ja schon in die Ergebnisse hineinschauen, weil du hast das Projekt ja abgeschlossen. Wie waren einmal die Kuhgewichte?
Die Kuhgewichte waren so, also man hat gesehen, also dass man mit Fleckvieh Angus, dass man da eigentlich die Gewichte noch nach oben treibt. Also die waren noch schwerer als Fleckvieh dann. Die haben im Durchschnitt 730 Kilo gehabt. Also das ist dann nicht mehr ganz so wenig.
Und das heißt dafür Erhaltungsbedarf?
Das heißt natürlich, dass die deutlich mehr Erhaltungsbedarf haben. Man kann davon ausgehen, dass man pro 100 Kilogramm Körpergewicht in der Mutterkuhhaltung fast 400 Kilogramm Trockenmasse mehr für die Haltung braucht. Mhm. Und was müssen wir über, es geht jetzt vielleicht sogar ein bisschen zu weit schon, aber man muss ja eigentlich überlegen, was ist der begrenzende Faktor in der landwirtschaftlichen Produktion, das ist die Fläche, wo man jeden Tag 12 Hektar zu
betonieren. Also ein wichtiges Ziel, das haben wir gar nicht gesagt, war dir ja auch die Flächeneffizienz.
Das war mir, das
wie
war
viel
mir
Kilogramm Fleisch kann ich produzieren pro Hektar?
Genau.
Und ich füttere ja in der Mutterkuhhaltung die Kuh und das Jungrind. Das heißt, ich muss schon schauen, dass ich effizient bin, weil da ist viel Erhaltungsbedarf im Spiel.
Je weniger die Kuh braucht, desto mehr steht dem Kalb für die Fleischproduktion zur
Oder
Verfügung.
Oder ich könnte auch statt 10 schwere Mutterkühe, könnte ich auch 12 leichtere hinstellen.
Genau. Es ist ja immerhin so, dass die mit den österreichischen Durchschnittserträgen, und die sind ja relativ hoch, wenn ich sage, ich habe fast 8000 Kilogramm Trockenmasse, dann ist es immerhin, sind es 1000 Quadratmeter. Mhm. Was zwischen einer Fleckvieh-Angus und einer Holstein-Angus dazwischen ist. Gell?
Also das 1000 ist Quadratmeter viel, pro Jahr braucht die andere mehr Fläche als die andere.
Okay. Ja, genau. Und wenn ich jetzt sage, ich habe nur 6000 Kilogramm Ertrag, dann wird das immer größer. Dann kann ich ja sagen, okay, da habe ich bald einmal auf einen Hektar, also dann habe ich bald einmal um eine Kuh mehr.
Mhm. Okay.
Das ist natürlich in der Flächenproduktivität deutlich interessanter.
Also wir waren beim Gewicht. Also die Fleckvieh mal Angus waren relativ schwer.
Die waren sehr, sehr schwer. Also mit 730 Kilotonnen sind Angus, reine Angus-Kühe, sind zwar relativ klein, niedrig, aber sehr schwer. Mhm. Vor allem, wenn sie dann so verfettet sind wie unsere. Mhm. Die waren in etwa mit Fleckvieh gleich auf, so also um 700 Kilogramm.
Also dann, weil wir relativ gut gefüttert haben, das muss man sagen.
Also
weil
wir haben Zuckers, die kein, waren relativ also das, was man, das müsste man eigentlich eher erwähnen, Andreas, wir haben in dem Versuch, und das sollte das Ziel in der Mutterkuhhaltung sein, kein Kraftfutter eingesetzt. Das
weder heißt, es ist logischerweise weder, nicht bei
weder
der Kuh.
Bei der Kuh noch, bei der Kuh gehört ja sowieso so, ganz hin.
Ja.
Und schon gar nicht, und wir haben auch beim Kalb keins eingesetzt. Das heißt, je weniger wir dort einsetzen, desto besser stehen die Chancen für die Mutterkuhhaltung eigentlich.
Ja, und also dann nutze ich wenigstens den Evolutionsvorteil des Rindes
voll. So ist es, ja, genau, weil man den Wiederkäuer ausnutzt. Ja.
Ja. Gut, also die reinen Angus waren auch relativ schwer, weil sie auch gut gefüttert wurden. Das Grundfutter war sehr hohe Qualität.
Genau.
Und dann hat es die Kreuzungen gegeben, und oder?
Dann, die Fleckvieh Angus haben wir ja schon erwähnt.
Ja.
Aber die Holstein Angus, die haben im Schnitt nur 600 Kilo gehabt. Und ich habe jetzt eine Kuh, haben wir noch im Bestand draußen stehen, die hat, wenn die abgekalbt hat, dann hat die zwischen 600 und 650 Kilogramm. Und das ist eigentlich der Gewichtsbereich, den eine Mutterkuh durchaus haben darf. Aber nicht haben muss.
Ja, okay. Und auf diese Tiere, es ist dann also der gleiche Limousin-Vater draufgekommen.
Genau.
Und dann hast du dir die Leistungen bei den Jungrindern angeschaut.
Genau.
Wie hat das sich verhalten? Du hast ja selbst die Milchleistungen.
Wir haben die Milchleistungen erhoben. Wir wollten eigentlich die Milchleistung der Mutter erheben. Ehrlicherweise müssen wir jetzt gestehen, dass es eigentlich die Futter- oder Milchaufnahme der Kälber ist.
Mhm.
Weil die Kälber natürlich durch das, dass die Mutterkühe, wie haben wir die Milchleistung erhoben? Wir haben die Milchleistung erhoben durch Wiegen, Säugen, Wiegen. Wie stellt man sich das vor? Im Prinzip, also es sind ja wahrscheinlich manche Zuhörer, die durchaus auch selbst Kinder haben. Und im Spital, wie erhebt man die Milchaufnahme? Die Babys werden vorn trinken gewogen und nachher trinken gewogen. Und im Prinzip haben wir nichts anderes gemacht.
Mhm.
Also wir haben die Kälber um 8 Uhr weggesperrt, haben morgens um 4 die Kälber gewogen, haben es trinken lassen, wieder gewogen und dann weggesperrt.
Das haben wir einmal in der Woche gemacht, nicht jeden
Tag. Das haben wir einmal pro Monat gemacht.
Also, okay.
Einmal pro Monat.
Mhm.
Einmal, es ist ein Riesenaufwand. Du musst das wegsperren, du musst das, dann bist du an den Tag, bist du von 4 Uhr in der Früh bis 8 Uhr am Abend da, weil das letzte ist dann um 8 Uhr am Abend.
Mhm.
Und es ist auch so, dass es natürlich auch das Trinkverhalten ein anderes ist, weil normalerweise geht das Kalb 20 Mal pro Tag zu und trinkt vielleicht 2 Liter, und wenn ich es wegsperre, dann geht es zu und trinkt das, was trinken kann und was von der Kuh rausholt.
Mhm.
Und jetzt zu dem, was ich zuerst gesagt habe, eigentlich haben wir nur die Milchaufnahme der Kälber festgestellt, durch das, dass wir die Kühe anbunden gehabt haben, weil sonst hätten wir es nicht trennen können, hat es natürlich auch Großsackling gegeben. Das heißt, es sind sehr wohl die größeren Kälber zu den Kühe gegangen, was frisch abgehalbt haben. Das kleine Kalb hat das eh nicht getrunken, das ist verdrängt worden und dann haben die natürlich so
die Milchleistung getrunken. Ist etwas schwieriger. Also.
Wobei wir von der Milchleistung her immerhin sagen können, wir können es der Gruppe zuordnen, weil wir haben die Trennung im Stall war so, dass wir die Holstein und die Fleckvieh extra gehabt haben, die beiden Kreuzungen gemeinsam und die Angus auch extra, weil sonst würden die Angus-Kälber, die würden nur bei den anderen getrunken haben.
Mhm.
Angus-Kalb, wenn man die Methode macht, Angus-Kalb, wenn ich das mit 6-7 Monaten zum Wiegen, sagen, Wiegen gibt, dann geht das Kalb rein und geht nicht zur Mutter trinken, sondern zum Trogfressen.
Okay, weil es
weil die Kuh nichts mehr gibt, weil die Kuh keine Milch mehr gibt.
Mhm. 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 Gut, wie waren dann die Tageszunahmen?
Tageszunahmen waren also sehr zufriedenstellend für Fütterung ohne Kraftfutter. Also wir haben zwischen 1200 und 1300 Gramm Tageszunahme erreicht. Von der Geburt bis zur Schlachtung, und sie sind alle einheitlich mit 11 Monaten geschlachtet worden.
Okay.
Das war eine Überlegung, schlachtet man, wenn man findet, dass es schlachtreif ist, oder schlachtet man mit einem einheitlichen Alter. Wir haben uns für das einheitliche Alter entschieden. Und das war im Nachhinein betrachtet, war das, glaube ich, eine geschickte oder kluge Entscheidung, Weil so hat man wirklich gesehen, wie die Schlafkörper mit 11 Monaten ausschauen. Also du hast einfach einen Cut dort gehabt. Gell?
Und ja. Tageszunahmen waren also?
Tageszunahmen 1200 bis 1300 Gramm, wobei die Fleck für Angus am besten abgeschnitten haben.
Pro Tier?
Pro Tier. Also die haben über 1300 Gramm Tageszunahmen.
Spricht für die Milchleistung?
Das spricht für die Milchleistung der Tiere, auch für die Futterverwertung. Allerdings, wie gesagt, da spielt, glaube ich, das Großsackling auch eine Rolle, weil nämlich wir die höchsten Milchaufnahmen bei den Kühen mit 5-6 Monaten festgestellt haben. Dann die Rekordwerte waren bis zu 24 Kilogramm Milch, was die getrunken haben. Und da haben wir auf die größeren für die Kleinen auch gestohlen. Also ich glaube, dass die Milchleistung da wahrscheinlich etwas bei dieser Rasse, also bei der Fleckvieh Angus, dass das etwas überbewertet ist. Und bei den Zunahmen muss man auch, es ist zwar in der Statistik ein Unterschied, also ein signifikanter Unterschied rausgekommen. Man muss aber sagen, dass die Geschlechtsverteilung ziemlich eine schlechte war und natürlich dann die Streuung bei den Zunahmen auch. Und das ist eigentlich ein Problem. Also wir haben bei den Fleckvieh Angus 9 männliche und nur ein weibliches Kopf von 10 Kälbern. Es sind überall 10 Kälber ausgewertet worden, außer bei den reinen Angus. Dort waren es 9, weil ein Kalb verändert ist.
Wenn man jetzt Tageszunahmen, also wie war da die Variante Schwarzbund mal Angus?
Die ist etwa 100 Gramm drunter gelegen.
Okay.
Allerdings mit 4 weiblichen Kälbern mehr. Und wir wissen, wir haben ja einen signifikanten, deutlichen Unterschied zwischen Ochs und Kalbin, weil die männlichen sind ja alle kastriert worden.
Ja.
Und da sieht man eigentlich, dass der Ochs doch zwischen 80 und 100 Gramm mehr zunimmt. Das heißt also, die Gruppen würden bei gleicher Geschlechtsverteilung wahrscheinlich etwas enger beisammen sein. Sie sind aber eigentlich auch die Holstein-Angus in dem Bereich, wo die reinen Neuseeland-Holstein waren. Und knapp im 70, 80, 100 Gramm hinter Fleckvieh und Fleckvieh Angus.
Wenn wir dann weitergehen, du hast vorher schon vom Schlachtkörper geredet, wie hat sich das präsentiert?
Schlachtkörper, das war für mich das Allerspannendste. Was sie eben gezeigt hat, ist, man sagt immer, eine Mutterkuh braucht eine entsprechende Bemuskelung, das was draus wird. Und da greife ich jetzt auf die Holstein zurück. Bei den Holstein war es so, die Holstein-Kuh, Neuseeland-Holstein-Kuh, die hat teilweise 480, 500 Kilo gehabt in der ersten Laktation.
Als Kuh.
Und das Kalb war bei der Schlachtung schwerer als die Mutter mit 11 Monaten.
Okay.
Und was das Interessante war, in der Fleischigkeit kein Unterschied zwischen alle 5 Gruppen, Genotypen, kein Unterschied in der Fleischigkeit. Wir haben eine Fleischigkeit, wenn wir jetzt das Europ-System hernehmen und für E5 einsetzen, dann haben wir eine Fleischigkeit zwischen 3,6 und 3,8.
Also das heißt also zwischen U und R.
Zwischen U und R, aber eher auf der U-Seite.
Auf der U-Seite, ja. Okay.
Und was aber interessant war, ist die Fettgasse. Die hat sich natürlich stark unterschieden. Da ist es so, dass überall die Genetik, wo Holstein und Angus drin ist, die waren in der Fettklasse deutlich höher. Also die höchste Fettklasse haben wir gehabt, und das würde ja niemand vermuten, weil die Neuseeland-Holstein-Molimo, die haben Fettklasse 3,8 gehabt.
Okay.
Da ist der Holstein ist relativ frühreif und setzt Fett an, und der Angus auch. Das heißt, Fleischigkeit die gleiche, aber Fettklasse einfach sehr hoch. Das heißt, die hätte man wahrscheinlich auch um 1 bis 2 Monate früher schlachten müssen, damit sie in der Fettklasse mal 3,8
ja, ist für doch eine gute schon, Fleischqualität.
Für gute ist Fleischqualität also schon, aber wenn ich jetzt direkt so Vermarktung oder Ding rede, dann bist du eigentlich, hast du viel Fettverlust, gell? Das wird weggeschnitten. Das ist das Problem. Und da sieht man einfach, die Mutterkuh muss nicht unbedingt bemuskelt sein, dass man dieselbe Fleischigkeit her erreicht. Interessanterweise, die reine Angus-Gruppe, also Angus Moet Limousin, die waren in der Fettklasse hinter denen. Da sieht man jetzt, dass die Milchleistung einfach eine schlechtere war, dass die ihnen die Milch gefällt haben, und deswegen sind sie, die haben eine gute Fettklasse gehabt mit 3,3 so in etwa.
Aber sie waren tiefer.
Mhm. Und die niedrigste Fettklasse bei Fleckvieh, überall wo Fleckvieh drin ist. Also die reinen Fleckvieh mal immer, und am schlechtesten war Fleckvieh-Holstein-Kreuzungen mit Limo. Die haben nur Fettklasse 2,2, nur, ist eh, aber das ist fast ein Punkt unter die anderen. Da spielt natürlich die Genetik Fleckvieh eine Rolle. Fleckvieh verfettet, ist spätreif, verfettet später. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass wieder die neuen männlichen und das eine weibliche ist.
Okay, ja. Natürlich also weibliche haben ja, mehr genau. Fett. Und ihr habt euch dann auch die Fleischqualität wissenschaftlich angeschaut. Zartheit, Saftigkeit, Geschmack, Gesamteindruck. Was kann man da so
ableiten? Ja, bestätigt sich natürlich das, dass die Gruppen, die mehr intramuskuläres Fett haben, dass die natürlich in der Zartheit besser abschneiden. Da spielt Geschmack. Natürlich auch die Faserigkeit und natürlich dann schlussendlich in der Verkostung. In der Verkostung, da gibt es die Noten von 1 bis 6 und 6 ist eben der beste Wert. Und wir haben bei die Neuseeland-Holstein-Mulimer und auch bei die Holstein-Angus-Kreuzer-Mulimer, da haben wir 4, 6. Da sind eigentlich alle Gruppen fast gleich, mit Ausnahme der Fleckvieh. Limo wieder, also Fleckvieh Angus mal Limo, da, wieder der Ochs, wieder die waren auf 4, die anderen waren auf 4,6, 4,7 okay. Und die waren auf 4. Mhm. Das heißt, die Gruppen ist deutlich abgefallen.
Okay, und Angus mal Schwarzbund?
Die waren fast gleich wie, oder die waren eigentlich gleich wie die Neuseeland Holstein mal Limo.
Okay. Also Fleischqualität
sehr, gut. Sehr gut, ja.
Und nächster Punkt ist dann eigentlich eh schon die Flächenproduktivität, oder? Genau. Wie viel Kilogramm Fleisch oder wie viel Quadratmeter brauche ich? Du hast das ja alles von beiden Seiten dir angeschaut. Ja. Kannst du uns zur Flächenproduktivität jetzt ein bisschen was sagen? Da ist jetzt dabei die Kuh, da ist dabei das Jungrind.
Und das Jungrind ist dabei. Und wir brauchen eben von der Fläche her etwa 0,7 Hektar brauchen wir für die Holstein-Angus-Kur. Bei der Holstein und Nachzucht natürlich. Da kommt jetzt Folgendes dazu. Wir haben uns ja die Futteraufnahmen für die Kühe angeschaut und die Holstein-Angus-Kur, die war in die Futteraufnahmen um 2,5 Kilogramm Trockenmasse hinter die Fleckvieh-Angus-Kreuzung.
Weil sie ja leichter waren.
Weil sie ja leichter waren, nicht? Und deshalb eigentlich die ganze Laktation durch, haben die nicht viel mehr Futter aufgenommen, als wir 14, 14,5 Kilo Trockenmasse. Sie haben relativ kurze Zwischenkalbezeiten gehabt, mit 377 Tagen.
Gut.
Fruchtbarkeit war bei den Kreuzungstieren in beiden Fällen sehr, sehr gut. Also wir haben immer Besamungsindex, künstliche Besamung mit 1,7, 1,9, vielleicht nicht ganz berauschend, aber die anderen waren auf 2,4, die reinrassigen. 2,2 bis 2,4, das ist schon ein Unterschied. Und wenn man die Zwischenkalbezeit mit 377, da sind wir fast beim Jahr, und da waren mal die Fleckvieh-Angus waren gleich dahinter, Fleckvieh selbst auch nicht weit dahinter. Da hat man gesehen, dass die Holsteinkur ein bisschen mehr der Stoffwechsel ein bisschen mehr belastet war und die haben 414 Tage. Das kostet Fruchtbarkeit und das wollte ich jetzt deswegen erwähnen, weil man das jetzt ja in der Flächenproduktivität einfach sieht. Mhm. Also jetzt hat die Holsteinkur hat auch, also insgesamt muss man sagen, die haben in meiner Futteraufnahme bis zu 16,3, also fast 16,5 Kilogramm gehabt. Die Fleckviehkur und die Fleckviehkreuzungen ähnlich. Die Neuseeland-Holsteinkur gleich einmal dahinter mit 15,6, 15,7 und dann würde man annehmen, dass die natürlich weniger Fläche auch braucht. Durch das, dass die Zwischenkalbezeit aber eine deutlich längere war, war die schlussendlich, hat sie gleich viel Flächen braucht wie die Fleckvieh und die Fleckviehkreuzungen. Die haben ungefähr 0,82, 83, 84, 85, glaube ich, Hektar braucht. Das heißt doch um einiges mehr. Und da war die lange Zwischenkalbezeit schuld. Und das hat sich ausgewirkt, dass eben die Flächenproduktivität, wenn ich es jetzt umrechne auf Kilogramm Schlachtkörper oder Kilogramm Zunahme, dann war die in der Flächenproduktivität waren die kleinen, leichten Neuseeland-Holstein mit einer Nachzucht die schlechtesten eigentlich.
Okay, ja.
Das ist interessant, ist sehr, sehr interessant. Und da haben die natürlich mit Abstand am besten abgeschnitten, die Holstein-Angus-Kreuzungen, weil die relativ niedrige Futteraufnahmen, kurze Zwischenkalbezeiten und da wird einfach deutlich weniger, also mehrere tausend Quadratmeter weniger Fläche benötigt.
Okay, das heißt, man sieht bei dem Versuch sehr deutlich, das Lebendgewicht ist sehr entscheidend.
Genau.
Es ist entscheidend, dass ich gute Fruchtbarkeitsergebnisse habe.
Das ist ganz wichtig. Ja.
Natürlich kommt schon dazu, die Milchleistung der Mutter darf nicht verloren gehen.
Die darf nicht verloren
wenn
gehen,
sie zu hoch ist, wie man es bei reinen Schwarzbunden vielleicht hat, dann ist der Stoffwechsel wieder gefährdet.
Richtig.
Dann ist die Fruchtbarkeit, leidet die Fruchtbarkeit. Ja. Also das alles wirkt zusammen. Und natürlich muss man auch beim Fleckvieh, wenn es die Mutterkuh ein Fleckvieh ist und die extrem milchbetont gezüchtet ist, dann wird es als Mutterkuh immer weniger gut geeignet, weil sie dann sozusagen stoffwechselmäßig.
Also wir haben durchaus beobachtet, dass auch die reinen Fleckviehkühe mehr, vor allem in der ersten Laktation, da merkst du einfach, dass auch die Futteraufnahme geringer und dass auch die reinen Fleckviehkühe in der ersten Laktation deutlich an Körperkondition und Gewicht verloren haben. Gewicht nicht ganz so viel, weil sie noch gewachsen sind, aber an Körperkondition und auch die Rückenfettdicke haben wir gemessen. Da waren die Fleckvieh und die Holstein waren deutlich die niedrigsten da. Und bei den Holstein ist eigentlich die negative Energiebilanz, die muss gegangen sein bis zum 5., 6. Monat, weil da ist immer noch an Körperkondition verloren gegangen. Und man sieht auch, dass sie, wir haben uns auch Blutwerte angeschaut und man sieht da, dass die in der Energieversorgung Glucose am tiefsten waren, Beta-Hydroxybuttersäure, so Stoffwechselindikatoren, dort waren sie am höchsten. Es war allerdings nicht so, wenn man die Leberwerte, haben wir natürlich auch angeschaut, die Leberwerte waren in der Norm, man spürt einen Unterschied, man sieht einen Unterschied.
Gut. Die Ergebnisse aus dem Versuch präsentierst du ja bei der viehwirtschaftlichen Fachtagung. Wann findet die statt?
Am 20. und 21. März.
In Raum bei Gumpenstein. Da ist natürlich jeder eingeladen, auch dabei zu sein. Da gibt es ja viele andere interessante Ergebnisse, die hier präsentiert werden. Lieber Hans, danke schön, dass du uns in die Mutterkuhhaltung ein bisschen mitgenommen hast. Du machst ja seit Jahren in dem Bereich Forschungsprojekte. Auch zur Weidehaltung machst du Forschungsprojekte. Wir haben jetzt auch das Wiesen-Rindprojekt laufen, wo wir Angus-Kreuzungen milchbetonten Rassen uns anschauen. Auch ein sehr interessantes Projekt. Dazu werden wir anders mal berichten in diesem Forum. Der Versuch läuft ja noch. Ihnen zu Hause wünsche ich alles Gute und danke, dass Sie wieder einmal bei unserer Podcast-Serie Wissen, Agrar Science, Wissen kompakt dabei waren. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Raum Gumpenstein.